Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Sponsor, der das diese Woche möglich macht, ist der neue Fitnessclub The Ray in der Alster Schwimmhalle. Am besten noch heute Mitglied werden und den Sommer gratis trainieren.
Heute befrage ich die Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz von den Grünen, Anna Gallina. Ahoi, Anna.
Ahoi.
Liebe Anna, gut eine Woche ist jetzt vergangen nach den Europa- und Bezirkswahlen. Wie schwer liegen denn dir die Ergebnisse noch im Magen? Oder siehst du es positiv und sagst, naja, es ist immerhin das zweitbeste Ergebnis, was die Grünen je erzielt haben?
Ja, also ich glaube, das Gefühl setzt auf zwei unterschiedlichen Ebenen an, ne? Also einmal ist es natürlich so, dass ich mir insbesondere die Ergebnisse für autoritär-populistische Parteien in Deutschland bei der Europawahl schon sehr auf die Stimmung schlagen. Ich glaube, das muss auch so sein. Das darf einen ja nicht, irgendwie darf sich sicherlich dran gewöhnen, dass sowas passiert. Und zum anderen muss ich sagen, bin ich aber auch ganz guter Dinge, wenn ich auf Hamburg gucke. Einmal, weil wir uns da insgesamt ja als sehr stabile Stadt herausgestellt haben und wir als Grüne in Altona, Eimsbüttel und Hamburg Nord auch wieder erneut stärkste Kraft geworden sind. Und damit haben wir immerhin auch unser historisch zweitbestes Ergebnis eingefahren, auch wenn es Verluste gibt, über die wir bestimmt gleich auch noch sprechen werden, wo du mich gar nicht aus der Verantwortung lassen wirst. Aber das finde ich erstmal auf der Habenseite und zeigt ja auch, es gibt ein großes Zutrauen in uns und auch den Wunsch, dass wir weiterhin verantwortungsvoll die Stadt mitgestalten.
Natürlich kann man jetzt als Hamburgerin und Hamburger sagen, naja, bei uns ist nicht so schlimm. Das haben aber viele westdeutsche Regionen ja auch vor 5 Jahren gesagt. Und wir sind in Ostdeutschland bei Wahlergebnissen für die AfD bei über 40% teilweise. Das ist ja ein schleichender Prozess, der offensichtlich nicht aufzuhalten ist. Obwohl ja viele Sachen offenkundig sind, die man bekämpfen müsste. Beispielsweise diese Superpräsenz bei den jungen Wählern, die AfD vor allen Dingen über TikTok erzielt.
Ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, weil wir als Grüne ja nun auch nicht in allen Bereichen der Bundesrepublik strukturell gleich stark aufgestellt sind, ne? Deswegen das natürlich schon nochmal sehr unterschiedliche Voraussetzungen, wenn es jetzt sozusagen um unsere eigene Rolle geht. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die einfach sehr viel Verunsicherung mit sich bringt, gerade für junge Leute. Mir begegnet auch immer wieder, dass sie Sorge haben so vor ihrer eigenen Zukunftsperspektive, vor ihrer eigenen Jobperspektive, was ja eigentlich total konträr läuft dazu, dass wir ohne Ende Arbeitskräfte brauchen, ne? Und Fachkräfte brauchen. Aber offensichtlich ist da eine eigene tiefe Verunsicherung. Und wir, glaube ich, haben vor allem materiell kein Politikangebot insgesamt in der Bundesrepublik, das gut ist für junge Leute und das sie stärker in den Fokus nimmt. Und jetzt haben wir eine Europawahl, wo auch in Deutschland mal die 16-Jährigen endlich wählen konnten. Übrigens ja auch was die Grünen erkämpft haben. Aber das heißt nicht, dass die Politik auch immer schon sowohl kommunikativ als auch inhaltlich die jungen Leute irgendwie richtig adressiert und mit ihnen überhaupt auch genug im Austausch ist. Und das ist sicherlich jetzt für uns alle eine große Herausforderung, das deutlich besser zu machen in Zukunft. Was ich aber auch ganz deutlich sagen möchte, ist, dass wir als Grüne ja viele Themen besetzen und voranbringen wollen, die sehr langfristig sind, die nicht einfach irgendwie ein Projekt von uns sind, wie der Klimaschutz, sondern wir sind davon überzeugt, weil auch die Wissenschaft es uns ja sehr genau sagt und auch das letzte Hochwasser ist wieder ein Indikator dafür, dass wir ohne Klimaschutz gar nicht mehr werden leben können in einer freien Welt, in einer demokratischen Welt, ne? Also die Handlungsspielräume werden ja immer kleiner, je größer die Katastrophen werden, mit denen wir uns permanent auseinandersetzen müssen. Und deswegen wird das und muss das auch nach wie vor wichtiges Thema bleiben, auch wenn andere gerade sagen, ah, das liegt bei mir nicht oben auf. Ja, aber es ist halt notwendig und da sollten wir uns auch nicht bange machen lassen. Und manchmal müssen wir vielleicht auch aushalten, wenn Leute dann kurzfristig irgendwie anders wählen. Das gilt im Übrigen genauso auch mit dem Thema Ukraine-Krieg und der ja auch von den Grünen sehr starken Unterstützung für die Ukraine in diesem Abwehrkampf gegen Russland. Da haben uns auch einige Leute verlassen, ja, Richtung autoritär-populistische Parteien. Und deswegen ist das aber kein Grund, jetzt da die Position zu ändern, sondern es ist ein Grund, bei dieser Position zu bleiben und noch stärker in den Dialog zu gehen und für die auch zu werben.
Und auf einmal werdet ihr auch in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit von einer anderen Partei eingeholt, Volt. Wie siehst du denn den Erfolg von Volt, die in meiner Wahrnehmung sehr, sehr kecke Sprüche hatten auf ihren Wahlplakaten, ich aber bis zur Wahl eigentlich gar nicht wusste, welche Personen stecken dahinter? Die haben im Gegensatz zur beispielsweise zur SPD, die ja sich sehr klar mit Katharina Barley und Olaf Scholz positioniert haben auf den Plakaten, haben die nicht ein Gesicht gezeigt. Wie bewertest du den Erfolg von Volt? Weil das sind ja auch 5%, die euch im Zweifelsfall auch wieder wehtun, ne?
Na, erstmal finde ich es gut, dass es auch eine weitere Partei gibt, die Klimaschutz so stark in den Vordergrund stellt, weil Klimaschutz eben keine Aufgabe für die Grünen ist, sondern eine Aufgabe für alle. So. Und ich teile das. Das war eine gut gemachte Kampagne. Und ich glaube, sie hat genau auch die Reichweite sozusagen erzielt oder sagen wir mal, das ganze Potenzial auch abgeschöpft, das so eine kleine Partei dann haben kann, weil sie sehr speziell auch an die interessierte Community herangetreten ist damit. Und das hat einfach gut funktioniert. Das muss man auch neidlos anerkennen. Und für uns liegt der Vorteil allerdings natürlich darin, dass wir da jetzt auch Gesprächspartner haben für ein sehr großes, wichtiges politisches Anliegen.
Kommen wir mal zur Bezirkswahl zu sprechen. Wir beide wohnen ja in Eimsbüttel. Kannst du mir Orientierung geben, wie es denn da jetzt so weitergeht? Weil der Bezirk ist da ja jetzt so relativ orientierungslos durch die Gegend meandert, weil alle heillos zerstritten waren. Jetzt kommen noch weitere Parteien dazu. Das wird ja alles nicht einfacher, da eine Führung irgendwie zu bestimmen, oder?
Ja, also in der Tat ist es so, dass in Eimsbüttel ja also die Grünen vorne liegen und auch die Sozialdemokratinnen ein starkes Ergebnis geholt haben, sodass es da auch gemeinsam beispielsweise rechnerisch jetzt erstmal, ich will ja keinen politischen Gesprächen irgendwie was vorgreifen, aber dafür gibt es rechnerisch eine Mehrheit. Und die wäre natürlich größer, wenn wir nicht so eine starke Fragmentierung hätten. Also das sehen wir jetzt, dass die Europawahl mit der nicht vorhandenen Klausel da tatsächlich dazu führt, dass die Leute dann die gleiche Wahl auch nochmal im Bezirk treffen, ne? Deswegen jetzt auch Volt mit einer eigenen Fraktion vertreten ist. Und dadurch wird das Bilden von Mehrheiten tendenziell schwieriger. In Eimsbüttel wäre aber eben eine Zweierkoalition möglich. Und ich glaube, es gehört dazu. Ich habe letztens in der Bürgerschaft auch über Loyalität im Zusammenhang mit Demokratie gesprochen, dass man tatsächlich jetzt auch achtet, dass es beim letzten Mal ja leider nicht so gut funktioniert, dass die Grünen eben vorne liegen und damit auch, wenn du so willst, ein bisschen den Koalitionsbildungsauftrag bekommen haben, werden jetzt natürlich auch entsprechend die Kolleginnen der anderen Parteien zu Gesprächen einladen. Und da bin ich ganz guter Dinge, dass wir jetzt dann auch nach vorne gehen und dann wieder konstruktiv zusammenarbeiten im Bezirk.
Was heißt das denn jetzt für die Zusammenarbeit im Senat, also mit eurer Koalition mit der SPD? Beide Parteien haben ja zumindest auf Bundes- und auch auf Hamburg-Ebene Federn gelassen. Die SPD hat tendenziell stabilisiert, aber eigentlich sind andere Parteien als Wahlgewinner hervorgegangen, sodass es im Grunde ja so ein bisschen nach so einem Dreikampf um die Mehrheit im Rathaus nächstes Jahr aussehen könnte. Also weil die CDU sich jetzt offensichtlich auch langsam aufrappelt.
Ja, ich bin da ein bisschen zurückhaltender, was jetzt sozusagen die positiven Zuschreibungen für die CDU angeht an der Stelle. Ich finde auch, es ist erstaunlich, dass kaum jemand mal benannt hat, wie wenig die CDU von der vermeintlichen Schwäche der Ampel eigentlich bei dieser Wahl profitiert hat. Also das ist ja gar nicht so doll, auch bei der Europawahl. Das muss einen eigentlich besorgen, dass sozusagen die Bindungswirkung da auch gar nicht mehr entfaltet wird, sondern dass sich das dann auf kleinere Parteien irgendwie verteilt. Und insofern, glaube ich, ist das alles nicht ausgemacht. Wir haben ja eine sehr stabile Koalition in der Bürgerschaft und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch so bleiben wird bis zum Ende der Legislatur. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir das darüber hinaus fortsetzen. Und ich finde schon, dass in der Gesamtgemengelage auch ein deutliches Zeichen ist, dass das Zutrauen sowohl in die Grünen als auch in die SPD in Hamburg nach wie vor sehr groß ist. Und was wir ja deutlich, deutlich besser hinkriegen als die Ampel ist, dass wir unsere Themen irgendwie miteinander besprechen, aber dann auch immer geschlossen sozusagen nach außen regieren. Und insofern, glaube ich, ist das etwas, das die Wählerinnen und Wähler auch bei der nächsten Wahl wieder gutieren werden.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf deine Arbeitsgebiete Justiz und Verbraucherschutz zurück. Bei der Wahl wurde ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass unglaublich viele manipulierende Filmchen, Texte und Bots unterwegs sind. Das ist auch ein Mittel der AfD, sehr stark ja bei TikTok unterwegs zu sein und sich da in die Jugendzimmer reinzuschleichen. Wie beurteilst du denn jetzt qua Amt sozusagen die Gefahren für die Demokratie, die so aus dem Netz kommen?
Ja, die sind schon ganz erheblich. Also wir haben ja vieles gemacht in der Vergangenheit, um dem Ganzen sozusagen irgendwie was entgegenzusetzen. Und ich glaube, es braucht eine politische Antwort auch und eine politisch-strategische Antwort. Und es braucht aber auch in Teilen eine rechtliche Antwort darauf. Deswegen will ich mal mit dem letzten anfangen. Wir haben jetzt gerade auf der JustizministerInnenkonferenz, die auch erst wenige Tage her ist, einen Beschluss gefasst, auch auf meine Initiative hin, wo wir uns mit den Deepfakes nochmal beschäftigt haben, ne? Also mit manipulierten Fotos oder vor allem auch Videos ja ganz stark, die inzwischen ja verschiedene Problemdimensionen erreicht haben. Das eine ist, dass Frauen echt sehr stark im Fokus stehen, also so mit sexualisierten Inhalten, ne? Da wird dann das Gesicht irgendwie in einem Porno einfach mal ausgetauscht und dann, ja, frönt sich sozusagen das Netz daran, was kann man sich ja vorstellen, wenn man sich in die Lage einer betroffenen Person hineinversetzt, was das für eine Katastrophe ist. Insofern sehe ich da ganz einen Regulierungsbedarf und vor allem, glaube ich, müssen wir Möglichkeiten schaffen, sich viel leichter dagegen zu wehren und dann auch nicht persönlich, wenn du jetzt persönlich dagegen angehst, ne, dann bist du ja auch immer gleich im Kostenrisiko. Das sind so diese Themen, die haben wir adressiert. Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Und die Plattformen müssen wir natürlich irgendwie auch in die Pflicht nehmen. Kann ja nicht sein, dass das das Geschäftsmodell ist, ja. Das quasi mit Deepfakes irgendwie am Ende, weil du die über deine Plattform laufen lässt, das Geld verdienst. Und insofern wollen wir auch diejenigen, die solche Apps dann zur Verfügung stellen, um solche Inhalte herzustellen, ja, die sollen künftig das kennzeichnen müssen. Ob das jetzt ein Wasserzeichen ist oder eine andere Variante, das muss man nochmal diskutieren. Aber das ist, glaube ich, wichtig, damit wir immer erkennen können, was es eigentlich war und was es KI generiert oder ein Fake, ja. Und wir haben gerade auch bei Politikerinnen das jetzt zunehmend als Problem. Da gab es einen prominenten Fall, wo Olaf Scholz plötzlich etwas verkündet hat, was er nie verkündet hat, ne? Und da wird ja sehr schnell deutlich an solchen Themen, dass das auch auf Wahlkämpfe einwirkt, auf Meinungsbildung einwirkt. Und wir sehen, wie stark auch ausländische Regierungen oder beziehungsweise andere Länder wie Russland versucht tatsächlich auch auf den Meinungsbildungsprozess Einfluss zu nehmen. Und das geht dann nicht nur über Wahlaufrufe, die sie ja auch gemacht haben, der Herr Putin, sondern das geht eben auch viel über diese Dinge, die sich so einschleichen. Und politisch, strategisch, als Parteienlandschaft, als Demokratinnen und Demokraten müssen wir, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln, wie man solche Fake News kontert und was dann auch passiert. Ja, also wir reproduzieren alle in dem Moment, wo wir versuchen, mit solchen Fakes aufzuräumen, sie trotzdem immer wieder. Und deswegen, glaube ich, müssen wir sehr genau auch handwerklich gucken, wie geht das eigentlich richtig? Und die andere Frage ist, welches Metanarrativ bieten wir denn an? Also das Metanarrativ der autoritären Populisten ist ja, früher war alles besser und eigentlich müssen wir nur dahin zurück und deswegen alle Ausländer raus und so weiter. Das ist ja eine völlig irre Idee, da kommt man ja niemals hin und das Versprechen kann auch gar nicht eingelöst werden. Und für uns ist aber die Herausforderung, den Leuten und auch gerade den jungen Leuten wieder zu zeigen, warum braucht es euch, wo ist euer Platz in dieser Gesellschaft, ja, wie könnt ihr, wir sehen euch und wo geht's jetzt hin, so, wo geht's jetzt gemeinsam hin? Das ist, glaube ich, noch eine große Herausforderung, die wir auch leisten müssen.
Du hast eine weitere Herausforderung, du musst dich nämlich jetzt entscheiden zwischen
Nice oder Scheiß.
Also, was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Wen möchtest du denn loben oder vielleicht dann doch kritisieren? Wofür hast du dich entschieden?
Ich habe mich dir zuliebe mal für Scheiß entschieden, weil ich ja weiß,
Politikerinnen nehmen Scheiß.
Scheiß mitgebracht. Und trotzdem weiche ich ein ganz bisschen von der Regel ab, weil was mich tatsächlich richtig aufgeregt hat, stand hier natürlich auch in der Stadt als Kampagne und ist aber auch eben im Netz gelaufen, ist das Verhalten des neuen Bündnisses Sarah Wagenknecht. Da ist mir insbesondere auch als Verbraucherschützerin ist mir das wichtig, weil so das Thema, wie versichert man sich eigentlich gegen Klimafolgen, eins ist, was mich beschäftigt. Da war es jetzt so, dass die Hochwasseropfer, ne, des jüngsten Hochwassers jetzt vor einigen Tagen, insbesondere in Bayern, da von Sarah Wagenknecht ja ausgespielt wurden letztendlich, weil sie gesagt hat, also wir geben so viel Geld für den Ukraine-Krieg aus, das sollten wir mal lieber lassen. Dieses Geld brauchen doch eigentlich die Opfer des Hochwassers. Das fand ich ziemlich perfide. Und das ganze Verhalten, da hat irgendwie seine Krönung, finde ich, noch gefunden im Bundestag, jetzt bei dem Besuch und der Rede von Herrn Zelensky. Das besorgt mich einfach sehr, dass wir jetzt noch eine weitere russlandfreundliche Partei haben, die eben mit üblem Populismus bis an den Rande der Desinformation arbeitet. Und das finde ich eben richtig scheiße.
Da haben wir das Wort Scheiße endlich mal in unserem Podcast drin. Da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Liebe Anna,
sehr gerne.
Das war mal wieder sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir vor allen Dingen sehr verdiente und sehr schöne Sommerferien und irgendwann im Herbst wird unser Schicksal wieder zusammenführen und wir werden wieder reden. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin eine gute Hand beim Regieren in deinem Fachressort und einen schönen Sommer. Ahoi.
Vielen Dank. Bis dann.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.